Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo, ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute bei uns zu Gast ist Stefanie Priesnitz. Sie ist Goldschmiedin und ja, das Übliche, wir fangen gleich mal an. Frau Priesnitz, wenn Sie sich einfach mal so ein kleines bisschen vorstellen, wir müssen ein kleines bisschen näher ans Mikrofon. So, jetzt ist gut.
Ja. Hallo, mein Name ist Stefanie Priesnitz. Ich bin heute aus Pforzheim hierher gefahren und freue mich, dass ich da sein darf.
Gut, dann fangen wir mal mit Ihrem Werdegang so ein bisschen an. Also wenn Sie mal so ein bisschen was von sich erzählen. Also man kann schon durchaus in der Kindheit anfangen.
Okay, also tatsächlich aufgewachsen bin ich in Bad Waldsee, also hier in Oberschwaben. Und bin dort zur Schule gegangen und habe mich eigentlich sehr früh schon entschieden, dass ich einen gestalterischen Beruf machen möchte. Mhm. Irgendwas Handwerkliches mit den Händen tun und hatte mich dann entschieden, nach Augsburg zu gehen mit 16 Jahren, um dort eine Fachoberschule für Gestaltung zu besuchen. Dort hat man dann die Fachhochschulreife gemacht und es war schon sehr praxisorientiert. Man hatte dort Einblick in Fotografie, in Zeichnen, Malerei. Man hat auch ein Praktikum machen können und da hat sich dann wirklich rauskristallisiert, dass ich was Praktisches erstmal lernen möchte, also was mit den Händen tun.
Mhm. Wie hat denn da die Ausbildung so ausgesehen bei Ihnen?
Naja, also jetzt diese Schule war wirklich die 11. und 12. Klasse, um die Fachhochschulreife zu erlangen. Und danach ging es eben weiter, dass man sich entscheiden musste, also ich wollte ein Handwerk lernen, ja. Ob jetzt im Textilbereich, im Holz, mir war eigentlich eher dieses Tun wichtig und ja. Bin dann eben so durch ein Praktikum bei einer Goldschmiedin dazu gekommen, dass es in diese Schmuckrichtung ging. Mhm. Aber mir ging es dabei wirklich mehr immer um dieses Schmuck, um dieses Machen, mit den Händen zu arbeiten. Jetzt gar nicht, weil ich jetzt unbedingt Schmuck tragen wollte, weil ich das so wunderschön fand, sondern einfach wirklich was mit den Händen machen.
Mhm. Woher kam eigentlich dieses Interesse? Wann hat das angefangen?
Ja, ich glaube, das ist dann schon wirklich in der Kindheit, dass man immer am Basteln ist und ob man jetzt anfängt, mit Salzteig was zu kneten, mhm, oder ob man einfach gern zeichnet. Man musste sich ja eben auch schon auf so eine Schule vorbereiten mit einer Aufnahmeprüfung. Man sollte also schon zeichnen können, malen können. Und ich denke, das ist dann schon in der Kindheit gelegt.
Mhm. Was hatten Sie denn da sonst für Fächer in dieser Fachhochschule? War da das übliche Mathe, Deutsch, Englisch hat man auch
gehört? Das waren natürlich die üblichen Fächer, weil man ja die, mhm, Fachhochschulreife erlangen musste. Das Interessante war aber wirklich einfach dieser praktische Teil, dass man die Hälfte der Zeit dann wirklich einen Grafikdesigner hatte, um wirklich Schriften zu lernen. Man muss sich ja vorstellen, es gab damals noch keine Computer und man hat das wirklich, mhm, alles von Hand gemacht. Mhm. Und man hat verschiedene Techniken gelernt, eben mit Bleistift, mit Buntstiften, mit Farben zu malen und dann aber auch ins Dreidimensionale natürlich zu gehen, mit Stein, Holz oder Ton zu arbeiten. Und sehr schön war dann auch eine Praktikumsphase. Da war ich dann tatsächlich auch in der Augsburger Puppenkiste im Bühnenbild.
Ja.
Oh. Weil das ist eben auch so eine Sparte, mhm, wo mich interessiert hätte. Ist ja auch sehr handwerklich. Und eben dieses am Theater, Bühnenbild, da arbeitet man natürlich dann auch mit Text, also mit verschiedenen Materialien, mit Textilien, mhm, mit Holz. Also es war auch eine sehr spannende Zeit. Mhm. Und so habe ich einfach darum probiert, in welche Richtung das gehen sollte.
Ah, ja. Und da mussten Sie dann aber auch eine Prüfung machen am Ende von der Fachhochschule.
Genau, da muss man dann sicher eine Gestalterprüfung auch machen. Das ist eben die Fachhochschulreife im Bereich, ja, Gestaltung.
Ja. Wie sieht denn so eine Prüfung aus? Das interessiert mich jetzt mal. Bei Mathe weiß man es, da hat man so eine Aufgabe, das Zeug muss man runterrechnen. Oh, aber wie sieht da, ja, so eine Prüfung aus?
Ja, nee, das ist jetzt wirklich schon sehr lange her. Da muss ich,
ja,
jetzt
aber
wirklich
nur grob. Ja, man muss jetzt nicht...
Man bekommt halt eine Aufgabe eben. Man musste wirklich was mit Farbe gestalten, mit Bleistift gestalten, wenn ich jetzt an einen Apfel denke, also praktisch diesen Apfel darstellen, ob ich den jetzt mit Bleistift, mit Tusche, mit Pinsel und Farbe oder dann dreidimensional darstelle, so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass es so ein Weg war dann zu einer gesamten Arbeit, die man auch zu einer Mappe im Grunde zusammenfassen konnte.
Ja, aber das ist dann, ja, aber ich kann mir das schon schwierig vorstellen, das dann zu korrigieren, zu bewerten.
Ja, das ist ja
gut, das müssen die hinkriegen, ja, aber trotzdem, das ist
ja im Kunstbereich immer so.
Das ist nicht das Relativ.
Ja.
Ja, wie ist denn da weitergegangen?
Genau, dann kam ja schon die Entscheidung, dass ich Goldschmiedin werden möchte. Und da hört man sich natürlich um, wo man das lernen kann. Und da bin ich relativ schnell drauf gekommen, dass es in Pforzheim eine Berufsfachschule für Schmuck und Uhrmacher gibt. Mhm. Für mich war natürlich der Schmuckbereich interessant. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Und mir war aber eine wirklich klassische Goldschmiedeausbildung sehr wichtig. Und es war dann in dem Fall erstmal eine 2-jährige Berufsfachschule, wo man dann anschließt mit 1,5 Jahre im Betrieb und dann hat man eben auch diesen Gesellenbrief.
Und was hat man da so praktisch gemacht in dieser Fachschule oder Fachhochschule? Ja. Nee, Fachhochschule war vorher Fachschule.
Genau, Berufsfachschule.
Berufsfachschule
nennt sich das. Also auch für diese Berufsfachschule musste man eine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt also auch schon ein bisschen zeigen können, dass man handwerkliche Fähigkeiten hat, ob er also zum Beispiel ein Draht biegen oder etwas sägen, dann auch eine Zeichnung zu machen. Einfach, dass man wirklich diese Fähigkeiten hat, was zu arbeiten. Mhm. Und natürlich im Unterricht dann, man hat die Aufnahmeprüfung bestanden dann, Gott sei Dank, und im Unterricht dann ging es halt wirklich um diese Goldschmiedetechniken. Mhm. Die haben natürlich das Hauptaugenmerk der ganzen Ausbildung, dass man wirklich in den Werkstätten sitzt und angefangen von Sägen, Bohren, Feilen, diese ganzen Techniken lernt, aber auch noch zum Beispiel Fassen oder Gravieren. Also wirklich alle Techniken, um ein Schmuckstück von vorne bis hinten fertig machen zu können.
Das macht man alles in dieser Schule?
Das macht man alles in dieser Schule.
Genau. Also das ist jetzt nichts berufsbegleitend, so wie manchmal?
Nein,
oder?
Die war wirklich 2 Jahre auf der Schule. Das sind eben Goldschmiedemeister, die einen dort unterrichten, oder Graveurmeister oder Fassermeister. Und dann natürlich auch ein bisschen Fächer wie Mathematik oder dann auch ein bisschen BWL vielleicht, Marketing vielleicht so ein bisschen, dass man, es zielt ja vielleicht auf die Selbstständigkeit auch hin, dass man da ein bisschen einfach eine Richtung bekommt, in die man später gehen möchte. Aber tatsächlich war es da erstmal wichtig, den Gesellenbrief zu erlangen.
Und da kriegt man dann auch eine Aufgabe und muss das dann halt in einer gewissen Zeit dann abliefern, aber ja, sicherlich was Größeres,
ja,
oder?
Also 2 Jahre auf der Schule und dann, wie gesagt, 1,5 Jahre im Betrieb, den man sich dann selber suchen musste. Da war ich dann wieder am Bodensee in einem Betrieb und da arbeitet man dann erstmal mit und kommt man dann in die Phase des Gesellenstückes. Dann muss man auch einen Entwurf machen und den dann wiederum an der Schule ablegen, diese Prüfung. Aha. Also die war dann in meinem Fall wieder in Pforzheim an der Schule, wo dann der Obermeister, von der jetzt für Pforzheim zuständig war, eben mit einer Prüfungskommission, das prüft alles, was man da tut.
Der schaut sich das an und Sie müssen aber wahrscheinlich auch was dazu erzählen, oder?
Ja, sicher, eine Geschichte gehört eigentlich immer dazu, wenn man was macht. Also man hat ja schon einen Entwurf eingereicht, den musste man ja vorstellen und präsentieren. Aber es geht dann tatsächlich um das Handwerk. Man musste halt bestimmte Techniken drin haben in seinem Gesellenstück, um wirklich zu zeigen, dass man das kann und dann eben auch den Gesellenbrief bekommt.
Haben Sie da das Thema gekriegt oder haben Sie sich selber was ausgesucht?
Das war völlig frei.
Ja. Was haben Sie da gemacht? Jetzt will ich es wissen.
Das war ein Anhänger mit einer beweglichen Platte, die vorne und hinten gestaltet war, dass man es zweiseitig tragen konnte. Und dann konnte man von diesem Anhänger noch was abnehmen und dieses dann als Brosche tragen. Also es ist schon eine Herausforderung. Also man muss sich selber auch einschätzen können, was man da tut.
Kriegt man das dann hin?
Ja, und hat aber auch einen Anspruch an sich selber natürlich.
Und wie lange haben Sie an diesem Schmuckstück gearbeitet?
Da ist man dann eine Woche in der Schule und arbeitet an dem, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich 5 Tage waren, aber man war eine Woche an der Schule und hat an seinem Werkstück gearbeitet.
Also da sind die alle dann in der Schule und jeder bastelt, also sorry, das war jetzt nicht böse gemeint, sondern jeder arbeitet dann an seinem Gesellenstück.
Okay. Ganz genau.
Das war sicherlich, weil man muss ja in 5 Tagen fertig sein und wenn man sich was Anspruchsvolles sucht, war schon stressig, oder?
Ja, die Zeiteinteilung ist sehr wichtig. Auf jeden Fall, man muss sich selber einzuschätzen wissen.
Und dann präsentiert man es.
Ja, genau. Oder es ist eine Abgabe letztendlich.
Ja,
muss man schauen, was passiert.
Ja. Ja, in Ihrem Fall, denke ich, ist das doch sicher ganz toll gelaufen, denn Sie haben ja anschließend noch ein Studium angehängt. Zu Ihrem Studium, das ist ein Hochschulstudium an einer, hier in meinem Spickzettel steht, renommierte Hochschule für Gestaltung Pforzheim.
Genau, für mich war eigentlich während meiner Ausbildungszeit schon schnell klar, dass es danach noch weitergehen soll. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, als Goldschmiedin zu arbeiten. Es sollte noch weitergehen in den Bereich Design. Das hört sich ja natürlich auch toll an. Und in Pforzheim gibt es eben wirklich eine besondere Hochschule für Gestaltung. Das war natürlich naheliegend. Die kannte ich dann durch das, dass ich in Pforzheim war. Und sind immer Werkschauen jedes halbe Jahr. Und man schaut sich das an und stellt sich natürlich schon auch vor, dass man da dann auch studieren möchte. Und das Gute war, dass ich meine Goldschmiedeausbildung hatte, weil das war noch Voraussetzung dafür, dass ich diesen Studiengang überhaupt machen konnte oder mich dafür bewerben konnte.
Wie lange hat das gedauert und was waren so die Inhalte? Mal klar, Sie haben es schon mal gesagt, Design, aber mich interessieren jetzt schon ein bisschen die Details.
Also das Studium heißt Design für Schmuck und Gerät, so hieß es damals zumindest. Heute hat sich das ein bisschen verändert, der Name. Und auch da musste man eine Aufnahmeprüfung machen, eher im künstlerisch-gestalterischen Bereich, weil das Grundstudium, also die ersten 3 Semester, sehr künstlerisch sind. Also auch wieder mit Zeichnen und Malen und Skulptur als Fächer, dann natürlich auch Theoriefächer dazu. Und dieses Schmuckmachen oder Gerät ist immer, das muss man immer erklären, was denn Gerät ist. Das ist so, ich sage immer das, was auf dem Tisch steht vielleicht. Also das, die Alltagsgegenstände, die auf dem Tisch stehen.
Also ein Löffel ist ein Gerät.
Ganz genau. Oder auch ein Teller ist ein Gerät. Aber gerade wenn wir jetzt im Metallbereich bleiben, ist es natürlich das Besteck. Genau. Und das ist dann tatsächlich auch das Thema, was mich dann gereizt hat, dieses Gerät. Also ich hatte noch überlegt, in Produktdesign zu gehen, aber das geht oft sehr in eine technische Richtung. Und eben in Pforzheim an der Hochschule war eben dieses Gerät, dieser Tischkulturbereich, der mich sehr interessiert hat. Und der wurde dann immer wichtiger, eben so nach diesen ersten 3 Grundsemestern geht es dann weiter bis hin zum 8. Semester. Also man studiert regulär 8 Semester, ich war dann 9 Semester dort. Und bei mir hat sich das dann schon rauskristallisiert, dass ich dann auch vom Schmuck eben weggekommen bin und in Richtung Produkt- oder Gerätdesign gegangen bin.
Der Abschluss ist das, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie das zu Ihrer Zeit war, Diplom oder Master, was war
genau,
das?
Genau, bei mir war es noch das Diplom. Ich habe also ein Diplomzeugnis.
Mhm. Genau. Also das heißt, Sie sind Diplom. Ja, wie heißt das jetzt?
Diplom-Designerin für Schmuck und Gerät. Produkt, sage ich jetzt immer, weil eben dieses Gerät muss man immer erklären.
Ja, ja.
Aber eben dieses Diplom-Designerin,
genau.
Und dann das habe ich noch, diesen Titel.
Und da ist er mit Gerät immer, da ist er mit der Gerät, diese Geschichte. Also dann, 8 bzw. 9 Semester und da macht man ja dann sicher auch seine Diplomarbeit. Das ist ja dann auf jeden Fall noch viel, viel aufwendiger als jetzt vorher dieses Gesellenstück zum Beispiel.
Ja, also der Weg dorthin ist natürlich eben auch eigentlich das Spannendste, das Schönste. Ich hatte Gott sei Dank auch die Chance, mit einem Stipendium noch nach USA zu gehen. Daher sind es bei mir auch 9 Semester geworden, weil ich wirklich ein Semester weg war, was ganz toll war. Und man bereitet sich schon ein bisschen, oder zumindest ich habe das so gemacht. Ich bin immer sehr zielorientiert und immer so, dass ich mein Ziel erreiche. Hatte mir da dann schon so im 7., 8. Semester Gedanken gemacht, wie soll denn mein Diplom aussehen? Und habe dann wirklich dieses Tischkulturthema aufgenommen und Richtung Besteck entworfen. Und habe mir dann auch einen Titel überlegt für meine Diplomarbeit, Mund auf, Augen zu. Und da ging es dann auch um das Genießen und um Genussbesteck und überhaupt dieses Thema Essen gemeinsam am Tisch. Und das nimmt eben schon sehr viel Zeit ein. Also man hat wirklich ein Semester Zeit und man nutzt auch die Ferien davor. Man muss ja eine theoretische Arbeit schreiben, aber Hauptaugenmerk ist natürlich die praktische Arbeit. Und man schreibt also wirklich ein Buch, wo man immer wieder Rücksprache hält mit den Professoren und dann eben diese praktische Arbeit.
Also das heißt, der schriftliche Teil, da machen Sie das wie halt bei wissenschaftlichen Themen so üblich. Es ist ja Diplom, man hat ja was mit Wissenschaft oder so zu tun. Literaturnachweis, das ganze Gedöns, das man da was als Gedöns ist jetzt auch nicht. Bei mir hieß es halt Staatsexamensarbeit, musst ja sowas schreiben. Da muss man sich ja dann immer, da muss man dann zitieren und sagt, beziehungsweise genau. Meint und dann immer Fußnote und Kästle und
ja, da taucht man schon sehr, sehr tief ein in so ein Thema.
Da kann man richtig versinken. Da muss man auch aufpassen. Also bei mir ist es immer so, in der Flut der Literatur dann nicht zu ertrinken.
Ja, nee, man muss sich auch da wieder strukturieren. Also tatsächlich kann ich das, aber ich tauche da auch sehr gerne ein. Und kümmere mich dann aber auch um diese Fußnoten und alles. Also ich finde das schon eine spannende Sache. Ich bin jetzt nicht nur wirklich so dieser Praktiker, der da nur am Werkbrett sitzt, sondern wirklich diese Diplomarbeit zu schreiben hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man hatte ja wirklich sehr, sehr viele Freiheiten an der Hochschule in Pforzheim. Und es waren ja dann auch eher so Geschmacksgeschichten drin oder Geschmackserfahrungen. Also wirklich, man tut ja um dieses Thema viel drum herum schreiben. Und im praktischen Teil ist es dann halt wirklich dieses Besteck, verschiedene Bestecke, die da liegen. Oder noch ein Mahlstein kam noch dazu. Aber die Theoriearbeit, ja, machte mir auch sehr viel Spaß.
Ja, man kriegt ja nur Anregungen auch und denkt, oh, wie hat der oder die das gemacht? Mal Zwischenfrage, was hat jetzt da ein Mahlstein zu suchen in Ihrem Besteck? Hat er da Pfeffer gemahlen? Mal einfach so gefragt, was macht ein Mahlstein?
Ja, genau, ich nenne ihn halt wirklich auch Mahlstein. Es ging natürlich wirklich um das Mahlen von Gewürzen. Aber man hat ja dann Rücksprache mit der Professorin damals sehr und ich habe meine Besteckteile entworfen und es war noch Zeit und ja, Stefanie, was machst du jetzt noch? Jetzt muss noch was kommen. Also man wird ja immer wieder angeregt, weiterzumachen, über sich hinauszuwachsen vielleicht auch. Und dann war halt dieses Thema Gewürz und Gewürzmahlen eben mein Thema einfach noch, das ich aufgenommen habe und habe dann das aber wirklich sehr, silberschmiedisch, goldschmiedisch, also wirklich ein Kästchen gebaut, wo die Gewürze drin sind, mit einem Deckel aus Bergkristall, mit dem dann in einer Schale mit einem anderen Bergkristall das gemahlen wurde, das Gewürz. Also für mich ist dieses Thema ganz interessant gewesen, weil damit ging es auch nach dem Studium dann weiter. Dieser Mahlstein wurde eben weiterentwickelt und dann auch von einer Firma produziert. Das war dann eigentlich ein toller Erfolg für mich. Deswegen ist der Mahlstein sehr wichtig für mich gewesen.
Das heißt, man kann jetzt eigentlich irgendwo hingehen und sagen, man möchte einen Mahlstein. Kann ich da jetzt hier zur Firma XY gehen, die Küchengeräte?
Nein, so groß.
So ist es jetzt nicht. Also ich müsste da schon zu Ihnen kommen.
Nicht nur zu mir. Also so ganz groß kam er nicht raus, aber schon eine Firma, die im Schwarzwald produziert. Die Firma Raumgestalt hat den damals für mich produziert. Und die haben den schon in ganz Deutschland vertrieben.
Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt so ein Ding will, dann weiß ich ja jetzt,
genau,
was.
Genau, da kann man sich
dann kann man sich
kundig
da tun. Also hat sich jetzt einfach, ich bin zwar kein Meisterkoch, aber ich koche gern. Ja, also so, wie heißt, wie haben Sie gesagt, Augen zu, Mund auf oder was?
Mund auf, Augen zu,
so rum. Ja, Mund, erster Mund auf. Muss ja sehr, wenn man wo es ist, ja, wenn man zuerst Augen zumacht, dann weiß man ja nicht, wo jetzt, sagen wir mal, die Avocado liegt oder so. Jetzt erste Mund auf. Und dann, ja. Okay, gut. Also jedenfalls hat Ihnen das Studium ja auch für Ihre spätere Berufstätigkeit oder Ihr Engagement sehr geholfen. Vielleicht wollen wir dort Musik machen und zu dem anderen Bereich kommen. Sie sind ja auch Mitglied des Bundes der Kunsthandwerker Baden-Württemberg. Wie kamen Sie da dazu?
Ja, da kam ich tatsächlich auch nach meinem Studium schon dazu. Man muss sich ja dann natürlich orientieren, was mache ich nach dem Studium. Ich hatte da das Ziel, wirklich in einem Designbüro zu arbeiten, aber eben auch dieser andere Blickwinkel, ich würde gern selbstständig arbeiten, würde mir da gerne was aufbauen. Und da kam dann der Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg, die ja eine Landesausstellung immer jedes Jahr, nee, alle 2 Jahre veranstalten. Und da habe ich mich mit meiner Diplomarbeit beworben, eben mit diesem Besteck und mit diesem Mahlstein, damals noch aus Bergkristall. Mhm. Und das war meine erste Möglichkeit, meine Arbeiten zu zeigen beim Bund der Kunsthandwerker. Und da bin ich dann eben auch als Mitglied aufgenommen worden. Also wirklich im Jahr 2000 schon, schon einige Jahre her, bin ich dort Mitglied geworden, muss aber dann zugeben, dass ich dort nicht aktiv wurde. Da gingen dann einige Jahre vorüber und erst im Jahr 2017 bin ich wirklich richtig aktiv geworden im BDK.
Aber es ist schon so ein bisschen ein Sprungbrett, weil da ist ja irgendwo diese Ausstellung, von der Sie erzählt haben, und da gehen ja sicherlich Leute hin, die jetzt, ja, sagen wir mal, Talente suchen.
Genau, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Sprungbrett. Man hat ja immer wieder die Möglichkeit, sich dann da zu bewerben für diese Landesausstellung. Da war ich auch einige Male schon dabei. Und es ist nach außen, man kann nach außen zeigen, was man tut. Genau, über diesen Verein eben wird man auch getragen.
Frau Brisnitz, Sie haben vorher erzählt, dass Sie im Jahr 2000 Mitglied beim Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg geworden sind, aber erst 2017 so wirklich im eigentlichen Sinn aktiv geworden sind. Was waren in der Zeit dazwischen? Da waren Sie ja nicht untätig.
Also ich habe erstmal als Angestellte gearbeitet, als Produktdesignerin in einem Designbüro, wo es eben mit diesem Tischgerät weiterging. Dort hatte ich eine 4-Tages-Woche, weil ich wollte mich ja auch selbstständig machen. Mhm. Ich habe mir dann ein bisschen diese Selbstständigkeit aufgebaut, hier dann wieder im Schmuckbereich. Weil sich ja tatsächlich dieses Schmuckmachen von zu Hause aus an einem Werkbrett, man braucht als Goldschmiedin sehr wenig Werkzeug und sehr wenig Platz eigentlich. Und das funktioniert so ganz gut so von zu Hause aus. Und ich habe mir da was aufgebaut, eine Kollektion zusammengestellt. Und da ging es dann so weit, dass ich dann auf Fachmessen ging mit meiner Schmuckkollektion. Mhm. Und es war dann im Jahr 2004. Ich ging also mit meiner Schmuckkollektion auf diese Fachmesse in München, die in Horgenta. Dort präsentiert man eben seine Schmuckkollektionen, sehr, sehr viele andere Schmuckmacher natürlich auch. Das ist die größte internationale Fachmesse für Schmuck in Deutschland. Und das habe ich dann auch 11 Jahre durchgehalten. Dazwischen habe ich noch 2 Kinder bekommen. Also man kann so sagen, ich hatte eigentlich genügend zu tun.
Ja, dann ist aber weitergegangen mit etwas, was Sie Kulturvermittlung genannt haben.
Ja, genau. Ich war eben diese 10, 11 Jahre auf der Fachmesse, um meinen Schmuck zu machen und meinen Schmuck in deutschlandweit zumindest zu verbreiten. Und mir fehlte dann aber schon auch wirklich ein bisschen diese soziale Komponente. Und ich kam dann dazu, dass ich als Museumspädagogin in Pforzheim arbeiten konnte an den Museen. Es geht da um die Kulturvermittlung, die Geschichte der Stadt zu vermitteln. Und man arbeitet eben in verschiedenen Museen in Pforzheim und hat dort vom Kindergartenalter an bis zu Schulklassen hin Gruppen, die man im Museum führt und dann aber auch einen praktischen Teil macht.
Wie sind Sie denn dazu gekommen? Sind Sie da aufs Museum zugekommen oder die auf Sie? Oder wie läuft das? Man fängt ja nicht einfach jetzt als Goldschmiede-Designerin oder Produktdesignerin jetzt einfach ein Museum an.
Ja, das hat dann schon damit zu tun, dass man eben Kinder hat, mit den Kindern kreativ arbeitet zu Hause. Man möchte natürlich dieses Nahelegen, mit den Händen etwas zu tun und zu basteln eben. Und das hat auch so weit geführt, dass ich dann bei einem Projekt der Stadt mit dabei war, wo so eine 2 Wochen ging, mit wirklich Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und da wurde ich dann angesprochen, ob ich denn nicht auch im Museum arbeiten möchte als Museumspädagogin. Und da bin ich dann aufgesprungen. Das muss man natürlich hospitieren und bisschen zeigen, wie man das macht, und so bin ich eigentlich reingerutscht in die Sache.
Also im Endeffekt über Ihre Rolle als Mutter. Muss ja, mal so,
schon
so
natürlich,
sagt.
Die ja, nimmt ja. einen ja auch sehr ein.
Ja, ja, klar. Ich meine, Sie haben mit den Kindern gebastelt, waren dann bei, wahrscheinlich war es so eine, gibt es ja hier in Ulm auch so eine Ferienfreizeit,
ganz die, genau.
die so künstlerisch orientierte Sachen.
Ja.
So ist das dann gekommen.
Genau. Ja. Mir ist halt auch sehr aufgefallen, dass die Kinder sich schwer tun, schon eine Schleife zu binden oder vielleicht sogar nur einen Knoten zu machen oder mit der Schere zu arbeiten. Und das war mir dann einfach schon ein Anliegen, da dran zu bleiben, weil ich das natürlich schon sehr, sehr schade finde, wenn die Kinder das heutzutage nicht mehr können.
Ja, worauf führen Sie das zurück? Auf die Eltern, auf die Schule oder auf beides?
Das hat mit allem zu tun. Also die Eltern, man muss sich halt Zeit nehmen, mit den Kindern zu Hause halt auch hinzusitzen und eben dieses Basteln und dieses kreative Arbeiten zu machen. Aber halt eine Schleife binden lerne ich halt auch nur, wenn ich Schuhbändel habe und nicht nur einen Klettverschluss.
Ja.
Dieser Klettverschluss, das kenne ich natürlich als Mutter ja. auch, ist sehr, sehr praktisch
ja,
oder macht den Kindern vielleicht auch alles. Aber einfach diese Fingerfertigkeit, die ist ja total wichtig, eben auch fürs Gehirn. Ich denke, es passiert ja, ja, ja was im Gehirn, wenn ich mit meinen Fingern arbeite.
Ja, ja.
Und dieses möchte ich gerne, ja, das ist diese soziale Komponente, die ich da gerne reinbringen möchte. Und das ist mir schon ein großes Anliegen dann auch.
Ja, weil ich finde, dass immer abgesehen von der Bewegung, im gewissen Sinne ist vielleicht jetzt nicht im Kindesalter, aber manchmal hat sowas Basteln auch was Meditatives fast. Und selbst wenn es Sinn für ein Kostüm 230 Löcher zu bohren ist. Ja,
ja,
kommt
nee.
Auch mal vor. Aber
ja,
wenn man das präzise machen will, dann ist man weg.
Ja, man braucht ja Geduld dafür.
Ja.
Und gerade diese Geduld aufzubringen, sich die Zeit zu nehmen, an etwas lange zu sitzen und was zu machen. Ich denke, das müssen die Kinder, Jugendlichen heute schon lernen auch wieder. Man ist sehr schnell abgelenkt heutzutage durch dieses Handy natürlich auch. Ich meine, diese Fingerfertigkeiten am Handy, die sind sicherlich auch wichtig. Ich meine, die kann man in neuen Berufen auch einsetzen.
Die habe ich wiederum nicht. Ich darf immer daneben.
Mir fehlen die auch mit dem Daumen, diese Fingerfertigkeit auf dem Handy.
Wenn ich SMS tippen will, das ist eine Katastrophe.
Ja.
Bis da was Vernünftiges
ja,
rauskommt.
Aber ich denke, diese Fingerfertigkeit ist schon auch für was Nutze.
Ja, ja.
Ne? Aber es ist einfach eine andere, als wenn man halt eine Schleife bindet. Man muss doch
ja.
eine Schleife binden
ja.
können.
Eben.
Ja, oder eine Schere in die Hand nehmen. Das sind ja alltägliche Dinge. Und das
ja.
üben wir halt. Ich meine, tatsächlich, die kriegen jetzt bei uns in Pforzheim, bin ich natürlich im Schmuckmuseum tätig, muss ich noch sagen. Das ist natürlich das Tolle in Pforzheim, dass es ja mit Schmuck zu tun hat. Und ich im Schmuckmuseum bin und im Technischen Museum. Und da kriegen die Kinder natürlich schon auch eine Zange dann in die Hand. Eine Zange und Draht und dann sollen sie was biegen oder was auffädeln dann. Also da geht es natürlich schon auch ein bisschen so in diese Goldschmiedearbeit. Aber ich meine, eine Zange in die Hand zu nehmen, auch das sollte man können.
Mhm.
Und da muss man dann schon eigentlich genau Anweisungen geben, wie die jetzt in die Hand genommen wird und wie man die bedient. Also es ist keine Selbstverständlichkeit.
Da gibt es ja so einen Fachbegriff, den haben Sie mir vorher genannt, Kreativpädagogik.
Ja, genau. Kreativpädagogik ist das, wie ich mein, das noch ganz vertiefe, das Ganze.
Mhm.
Und da mache ich wirklich auch Fortbildungen in diesem Bereich, dass ich einfach ein bisschen Sicherheit kriege, eben auch in diesem pädagogischen Bereich. Also ich meine, das Kreative, das steckt ja in mir, das habe ich ja viele Ideen, kann viel umsetzen, mit den Kindern machen, aber es kommt ja einfach dieses Pädagogische dazu noch, wo ich jetzt nur Erfahrung habe als Mutter, weil man trifft da ja auch auf Grenzen in diesem pädagogischen Bereich. Also wenn dann ein Junge, wir hatten einen Junge, der konnte mit der Schere keinen Kreis ausschneiden, und er wurde wirklich zornig und er hatte diese Schere in der Hand. Was mache ich mit dem Kind?
Was
und das ist wirklich gefährlich.
Mhm.
Also einfach, ja, dieses Fach auch ein bisschen zu vertiefen, das ist für mich diese Kreativpädagogik.
Haben Sie auch den umgekehrten Standpunkt schon oder ja, Position eingenommen, dass Sie auch selber Kurse gegeben haben in dem Bereich?
Ja, im Grunde, also ich bin ja da freiberuflich. Im Museum jetzt, da gibt man natürlich schon auch Kurse. Diese Möglichkeit, das ist eben das, an was ich jetzt überlege, ob ich mich da eben auch noch weiter vorwage und eben diese Kreativkurse gebe.
Ah ja,
weil
das habe ich gemeint, ja.
Genau, wäre tatsächlich für mich, ich habe in Pforzheim ein sehr schönes Atelier, das ich gerne öffnen würde für andere Menschen oder für Kinder, Jugendliche, um dort auch kreativ zu arbeiten. Aber auch das ist ja wieder ein weiter Schritt voraus, wo man sich um viele Dinge drum kümmern muss. und mal schauen, wo es hinführt.
Ja, aber man hat ein Ziel.
Ja.
Wir haben vorher in der Vorbesprechung das Thema Kulturvermittlung angesprochen.
Ja, ich darf eben nicht vergessen, dass ich ja Schmuckmacherin bin und eben auch das unterstützen möchte in Pforzheim, dass dieser Schmuck wieder sichtbarer wird in Pforzheim, weil man muss sich vorstellen, in Pforzheim leben sehr viele Schmuckmacher, freiberufliche Schmuckmacher, die dort ihre Ateliers und Werkstätten haben, eher so vielleicht in Hinterhöfen oder in alten Fabriken von Pforzheim. In Pforzheim gibt es wenige Goldschmiede, Werkstätten, die man jetzt im Stadtbild sieht. Aber wir sind ganz sehr, sehr viele, die dort leben und arbeiten in Pforzheim. Es ist eine sehr kreative Stadt. Und wir haben uns dort zusammengetan zu einer Sektion Schmuck im Pforzheimer Kulturrat. Und dort ist unser Anliegen eben, wirklich den Schmuck wieder sichtbarer zu machen und es auch mit den Bürgern von Pforzheim zu vermitteln. Und da bin ich jetzt auch seit letztem Jahr sehr aktiv, ehrenamtlich tätig. Und wir haben eine Veranstaltung konzipiert, die sich Schmuck Plus nennt. Mhm. Die Schmuck Plus, die gab es jetzt eben letztes Jahr das erste Mal. Und die zweite Schmuck Plus findet jetzt am 1. Juli-Wochenende statt, wo dann wirklich 40 Schmuckmacher ausstellen, aber nicht nur aus Pforzheim, sondern aus ganz Deutschland und auch Österreich und Frankreich sind Schmuckmacher vertreten. Es ist wirklich eine sehr große Plattform, wo sehr viel verschiedener Schmuck gezeigt wird im künstlerischen Bereich, im handwerklichen Bereich, einfach eine sehr schöne Mischung. Mhm.
Steht das Plus jetzt da dafür, dass da Leute von außerhalb Pforzheim kommen oder wofür ist das Plus da?
Also dieses Plus wollen wir uns immer offen lassen.
Aha.
Die Veranstaltung heißt Schmuck Plus und dieses Jahr heißt sie Schmuck Plus Reuchlin.
Ach so.
Weil wir haben den Johannes Reuchlin in Pforzheim, da wird der 500. Todestag gefeiert, der ist in Pforzheim geboren. Und das ganze Jahr in Pforzheim steht gerade unter Reuchlin. Und dann haben wir das eben auch dieses Jahr mit dazugenommen, weil wir eben aktuelle Themen mit dazunehmen wollen. Wir wollen nicht nur so eine Verkaufsplattform bieten, sondern eben diesen kulturellen Bereich immer mit reinbringen. Und so wollen wir dieses Plus immer offen lassen, was da noch dazukommt.
Ach so, das heißt, das ist jetzt nicht einfach bloß Plus aus so Marketinggründen, sondern da hinter dem Plus ist dann noch was Konkretes.
Genau, da kommt immer was dazu.
Mhm. Und diese ganzen Ausstellungen, Messen, was läuft denn sonst noch so in Pforzheim?
Also in Pforzheim, wie gesagt, wir sind eine sehr kreative Stadt, schon allein durch die Hochschule für Gestaltung dort, durch diese Goldschmiedeschule, die es gibt, haben wir dort eben auch ein Kreativzentrum, wo man, zu meiner Zeit gab es damals nicht, als ich mit dem Studium fertig wurde, aber das ist so ein Sprungbrett eben für diese kreativen Studenten, dort dann auch einen Werkstattplatz zum Beispiel zu haben oder einen Arbeitsplatz zu haben und eben auch eine Plattform, um sich dann zu präsentieren. Also man versucht wirklich diese kreativen Leute in Pforzheim zu behalten, weil früher war es schon oft sehr, dass die dann wieder weggegangen sind von Pforzheim. Pforzheim hat ja nicht so sehr den guten Ruf, dass es jetzt eine wunderschöne, hübsche Stadt wäre. Aber wie gesagt, wenn man da mal drinsteckt in dem Bereich, ich habe mich ja auch bewusst entschieden, in Pforzheim zu leben, ist einfach sehr viel Kreatives los dort.
Aber es ist nicht nur Schmuck, oder? Sie arbeiten wahrscheinlich ja auch mit Leuten aus dem Textilbereich zusammen, Theater. Was machen Sie da?
Genau, das ist eben davon abhängig, wie diese Hochschule aufgebaut ist. An dieser Hochschule für Gestaltung gibt es eben Studiengänge, eben wie Modedesign, Grafikdesign, Produktdesign. Und diese ganzen Leute sind eben in Pforzheim.
Und die unter einen Hut zu bringen, oder was heißt unter einen Hut zusammenzubringen, um Projekte zu machen, ich könnte mir schon vorstellen, dass da manchmal so Projekte entstehen.
Ja, es ist eben eine sehr junge Szene, die sich da um dieses Kreativzentrum herumtreibt sozusagen. Und wo ich jetzt eher aktiv bin, ist eben, also ich werde ja jetzt dieses Jahr auch schon 50 und da hat man jetzt nicht mehr so diesen Start-up, bekommt man da nicht mehr so den Schub wie direkt nach dem Studium. Und es sind dann so wir, diese Schmuckmacher, diese Sektion Schmuck, die sich da eben zusammengetan hat, um da eben aktiv zu werden und dann eher den jungen Leuten auch wieder eine Plattform zu bieten, ausstellen zu können bei uns.
Also bei dieser Plus-Geschichte.
Schmuck Plus.
Bei der Schmuck Plus. Okay. Frau Brisnitz, Sie haben jetzt mehrfach den Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg angesprochen und auch, dass Sie da aktiv sind. Wenn Sie da noch ein kleines bisschen was drüber erzählen.
Ja, da war ich jetzt auch in diesem und letzten Jahr sehr aktiv beim Bund der Kunsthandwerker. Auch da bin ich ehrenamtlich sehr gerne tätig für verschiedene Ausstellungen. Wir hatten zum Beispiel 2021 in Überlingen bei der Landesgartenschau eine Ausstellung mit dabei. Und dieses Jahr war ich hauptsächlich aktiv für die Jubiläumsausstellung. Der Bund der Kunsthandwerker feiert dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum. Und es gibt eine sehr große Ausstellung, die erst in Stuttgart war und jetzt in Karlsruhe gerade noch stattfindet, jetzt bis Sonntag noch. Dort habe ich die Ausstellung mit aufgebaut und mit betreut und bin natürlich aber auch mit meinem eigenen Schmuckstück mit dabei. Aber dort stellen 150 Schmuckmacher aus und das ist mir eben auch ein großes Anliegen, diesen Verein voranzutreiben.
Mhm. Oh ja, jetzt komme ich dann langsam zu meiner Frage, die ja, berühmt-berüchtigte, was habe ich denn vergessen zu fragen oder was wollen Sie noch loswerden? Da gibt es doch sicherlich noch einiges, was jetzt vielleicht doch aus Versehen unter den Tisch gefallen ist.
Ja, unter den Tisch ist nicht gefallen, aber Werbung möchte ich natürlich wirklich hauptsächlich eben für diese Veranstaltungen noch machen, jetzt für diese Jubiläumsausstellung in Karlsruhe, die noch bis Sonntag stattfindet. Und sehr wichtig für mich persönlich, diese Schmuckplus in Pforzheim, die am 1. Juli-Wochenende stattfindet, im alten Schlachthof in Pforzheim, wo 40 Schmuckmacher ausstellen und ihre Sachen auch zum Verkauf anbieten. Und es liegt mir so am Herzen, weil ich wirklich jetzt die letzten Monate sehr, sehr intensiv dafür gearbeitet habe und dass diese Veranstaltung überhaupt möglich ist.
Sind da auch Sachen von Ihnen zu sehen?
Ja, natürlich. Ich bin da auch Mitausstellerin und kann dann endlich mal wieder meine Schmuckkollektion zeigen.
Und was sind das für Sachen, die Sie da zeigen?
Ja, es ist. Ich mache jetzt keine Einzelstücke, keinen Autorenschmuck. Es ist mehr designorientiert. Ich setze mir ein Thema und dieses Thema zieht sich eigentlich schon sehr durch meine Kollektionen durch. Ich arbeite da schon sehr klassisch, auch mit Perlen, Silber oder Gold. Und es geht immer weiter. Es entstehen Kollektionen, keine Einzelstücke eben. Und es kommt aber immer so das eine zum anderen. Und ich denke, man sieht so den roten Faden in meinem Schmuck.
Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. War wieder eine spannende Stunde. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit, sowohl als Designerin als auch als Kreativpädagogin.
Genau. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ich da sein durfte und bin auch ganz erstaunt, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist.
Ja, das war die Plattform bei FreeFM. Macht's gut. Tschüss, bye-bye. Tschüss. Mein Name ist Rudi Arnold.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.